Ich erzähle die Geschichte von dem da. Das ist der Capybara. Und der Capybara ist das größte noch lebende Nagetier. Der ist etwa 70 cm groß. Also so groß. Und er lebt hauptsächlich in den Wäldern an Flüssen. Aber er ist etwas ganz Besonderes. Der Capybara ist ein ganz besonderes Tier. Man sagt für immer, das steht auch in Wikipedia rein, dass er ganz sanftmütig ist. Dass er von Pflanzen lebt und dass er am Wasser ist und dass er eigentlich so wie zuerst als Familie lebt. Immer die gleichen Zimmer und wenn es eine Situation gibt, wo es zu wenig Nahrung hat, dann tun sich alle Familien zusammen und schauen, dass alle überleben. Und von so einem, vom Capybara, von so einem Capybara, ist die heutige Geschichte. Ich will sie auch heute vorlesen, weil es ist so, ich könnte sonst etwas vergessen. Und das ist so eine schöne Geschichte, dass ich nichts vergessen dabei. Also, der Capybara und das Wasser des Friedens. In einem weiten Land voller kleiner Flüsse und großer Wälder lebte Capybara, ein sanftes Tier mit warmen Augen und einem stillen Herzen. Capybara war nicht wie die anderen Tiere im Wald. Er stritt nie, drängte sich nie vor und er sprach nur, wenn es wirklich wichtig war. Warum redest du so wenig? Fragte der vorlaute Affe eines Tages. Capybara lächelte nur und antwortete leise, manchmal hört man mehr, wenn man still ist. Die anderen Tiere wunderten sich. Sie lachten über Capybaras Langsamkeit, über seine Ruhe. Doch eines Tages geschah etwas, das alles veränderte. Der große Fluss, der alle Tiere mit Wasser versorgte, begann zu versiegen. Panik brach aus. Jeder wollte zuerst ans Wasser. Es wurde gedrängelt, gestritten und gerauft. Capybara aber ging still zu einem kleinen Quelle ganz oben im Wald. Dort kniete er nieder, trank behutsam, nahm die Steine und alles, was die Quelle verstopft hatte, hinweg. Die Quelle wurde klarer, das Wasser begann wieder zu fließen, stärker als je zuvor. Die alte Schildkröte, die Capybara begleitet hatte und ihn beobachtete, flüsterte, der Friede in seinem Herzen hat das Wasser bewegt. Als die anderen Tiere das sahen, schämten sie sich. Einer nach dem anderen kam zur Quelle, doch diesmal nicht mit Lärm, sondern mit leiser Stimme, mit Bitte statt mit Forderung. Und Capybara sagte, Frieden beginnt nicht am Fluss, sondern Frieden beginnt im Herzen. Wer das erkennt, bringt Segen für alle. Die Welt verändert sich nicht durch Lautstärke, sondern durch Sanftmut. Frieden beginnt im Kleinen, oft in uns selbst. Capybara erinnert uns an die Worte von Jesus in der Bergpredigt. Nicht die Lauten, nicht die Mächtigen, sondern die Sanftmütigen und Friedfertigen sind gesegnet. Capybaras stille Weisheit, sein Vertrauen und sein Frieden im Herzen führen zur Erneuerung, nicht nur für ihn selbst, sondern für alle um ihn herum. So wird Gottes Geist oft in der Stille, im Unsichtbaren, aber mit tiefer Kraft. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Durch Stille sein und Vertrauen würdet ihr stark sein. Das ist der Capybara. Vergesst die Geschichte nicht. Und darf ich dir heute Capybara schenken? Ja? Weil du immer so Technik machst und so fleissig bist und man so könnte auf dich verlassen, dass du Technik machst. Ich freue mich, heute bei euch zu sein. Und es ist immer ein besonderes Erlebnis, weil hier der Gottesdienst mit einem Lobpreis beginnt. Und ich liebe das und es ist etwas Schönes auch zu sehen, wie wir alle zusammen eben diese Lobpreislieder können. Und was wäre nicht der schönste Einstieg in einen Gottesdienst, als mit dem Gott zu loben und zu preisen. Der ganze Horizont von unserem Alltag hält sich auf durch die Gegenwart Gottes. Und wir fragen uns so oft, warum, wenn wir in unserem Alltag sind, warum wir oft von den Problemen so eingedeckt werden, dass uns dieser Horizont verloren geht. Und ich denke an den Einstieg heute Morgen von dir, weil wir oft die Dinge von der Erde her sehen. Wenn wir lernen würden, vom Himmel her zu leben, von der Sicht her zu leben, um von dem Plan her zu leben, den Gott hat, dann würde vieles in unserem Alltag uns viel leichter fallen. Was ist Wahrheit? Wir leben in einer Welt, wo wir sagen müssen, was ist wirklich Wahrheit? Was ist Show? Was ist Lüge? Und diese Herausforderung, Wahrheit zu erkennen und Wahrheit zu begreifen, die spüren wir auch in christlichen Reihen. Auch hier kommt es oft zu dieser Frage, was ist dann wirklich Wahrheit? Ist das, was wir wahrnehmen, Wahrheit? Oder ist Wahrheit etwas ganz anderes? Und ich bin froh über die eine Aussage von Jesus, dass er etwas von allem Anfang an klärt. Er sagt nicht, haltet euch an das oder haltet euch an das, sondern er sagt, wenn es um die Wahrheit geht, ich bin die Wahrheit. Welche Aussage, dass Wahrheit nicht eine Dogmatik ist, Wahrheit keine Theorie ist, sondern Wahrheit eine Person ist. Wahrheit ist Jesus. Und nun habe ich mir eigentlich erlaubt, der Botschaft von heute Morgen einen Titel zu geben, die ganz anders ist, als über Wissen zu vermitteln, sondern was passiert, wenn Gottes Wahrheit unser Herz erreicht? Und da merken wir schon die Diskrepanz, die wir oft in theologischen Glaubensgesprächen haben, dass sie sich auf einem Kopflevel befindet, dass wir dort Fragen haben und Antworten geben. Aber Jesus geht da viel tiefer. Er meint, dass wir die Wahrheit im Herzen erleben, dass es nicht nur unser Wissen, unseren Intellekt betrifft, sondern dass es viel tiefer in unser Herz geht. Könnte es vielleicht sein, dass wir darum so oft vor der Frage stehen, mit Menschen, die eigentlich glauben, die Gott kennen, dass sie in einem Druck drin sind, ich muss alles richtig machen. Ich muss mich im Glauben anstrengen. Ich darf das und das, muss ich bringen, damit Gott Wohlgefallen an mir hat. Und dann zu guter Letzt, wenn diese Fragen den Alltag anfangen zu bestimmen, dann kommt ganz schnell eine Schlussfolgerung, die absolut tragisch ist. Ich bin nicht gut genug. Als Seelsorger und auch in der Therapie sehe ich oft, wie gerade diese Scham, dieses Verständnis von eigener Unfähigkeit zu einer Selbstverurteilung führt. Und oft tiefe Gräben in der Seele hinterlässt, die letztlich dann auch dazu führen, dass man sich nicht mehr liebenswert fühlt. Aber Jesus, und darauf will ich heute Morgen unseren Blick wenden, Jesus sagt etwas ganz Bestimmtes. Er sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich möchte fast einen Untertitel dazu machen. Wenn ihr, und nun stelle ich es in einer anderen Form dar, wenn ihr Jesus erkennt, wenn Jesus als Wahrheit in eurem Herzen Platz findet, dann wird sie euch frei machen. Frei machen von all diesen Fragen und auch all diesen alltäglichen Sorgen. Es wird eine neue Perspektive ins Leben kommen, eine Perspektive, die voller Liebe, voller Gnade und voller Befreiung ist. Die Botschaft heute Morgen möchte uns helfen, gerade die Wahrheit neu zu entdecken. Wahrheit, die unser Herz erreicht, uns heilt und letztlich dann näher zu Jesus führt. Die erste Herausforderung, die jeder von uns kennt. Jeder von uns erlebt Versagen, eigene Enttäuschung über sich selbst. Jeder von uns erlebt, dass er sich Dinge vorgenommen hat und sie letztlich dann nicht hält oder versagt. Dazu kommt dann automatisch diese Frage, bin ich wirklich gut genug? Und wir fangen an, uns zu vergleichen in unserer Gedankenwelt, in unserem Umkreis. Ganz nah dabei ist dann Selbstgerechtigkeit. Denn immer dann, wenn wir versuchen, aus der eigenen Kraft heraus, aus den eigenen Möglichkeiten, Gott wohlgefällig zu leben, sind wir nachher daran, dass unseren eigenen Möglichkeiten oder unserem Werk zuzuschreiben. Und wir verlieren diesen Zugang, der wirklich uns verändern würde, zur Glaubensgerechtigkeit. Im Römer steht ein herrlicher Vers, der sagt, Gottes Gerechtigkeit durch den Glauben an Jesus Christus für alle, die da glauben, ist geschenkt. Also wir merken auf einer Seite, unsere ganz eigene Forderung nach einem besseren Leben, nach einem Gott wohlgefälligen Leben, ist immer wieder in der Gefahr, unserer eigenen Gerechtigkeit zu dienen. Unser Versagen hängt so oft damit zusammen, dass wir es uns selber zuschreiben und nicht dem zuschreiben, der eigentlich unser Herz erreichen will. Der eigentlich möchte, dass unser ganzes Leben davon geprägt ist, dass wir zu seiner Ehre leben. Aber was heißt das eigentlich, zu seiner Ehre leben? Das heißt eigentlich mal zuerst das Herz öffnen für die heilende Wahrheit, also für den heilenden Jesus, der unser Leben heil machen will. Wir brauchen keine Bilanz von guten Taten, sondern wir brauchen diese alles verändernde, heilende Kraft der Gegenwart Jesu in unserem Herzen. All diese Gedanken, ich muss mich anstrengen, um Gott zu gefallen, sind ganz entgegengesetzt einer demütigen Nachfolge. Einer Nachfolge, von der Jesus eigentlich verheißen hat, dass sie voll Kraft ist. Denn er sagt, wenn du bekennst, dass du schwach bist, dass du es allein nicht schaffst, dass du ohne mich es nicht tun kannst, dann geschieht es. Dann geschieht es von selbst, weil die Macht Gottes und der Heilige Geist in dir es vollbringt. Das Leben nach Pflichtgefühl und Disziplin, dieses religiöse Trainingsprogramm, ist weit weg von dem, was eigentlich Jesus möchte, nämlich mit uns leben, ganz nah, in unserem Herzen. Und wer kennt nicht die Worte, die Jesus den Jüngern abschließend gesagt hat? Bleibt einfach in mir und ich bleibe einfach in euch. Und er meint damit, dass die ganze Hoffnung des Lebens im Glauben mit der Sehnsucht nach der Herrlichkeit Gottes ist. Wir erleben so oft in Gespräch mit Menschen, wie Gott einfach etwas verändert. Und Nadja, würdest du es erzählen? Nadja hat so eine wunderbare Erfahrung gemacht und so etwas Wunderbares erlebt mit einer Frau, die zu ihr gekommen ist und ihr erzählt hat, was eigentlich ihr Problem ist.
Ein bisschen her habe ich dafür relativ tief als Einblicke bekommen, das Denken von Menschen. Und es gibt in der Therapie viele Strategien zum dran arbeiten, auch das Denken neu zu strukturieren. Und ich habe eine jüngere Frau, die ist 25 und sie hat dann gesagt, nach ein paar Wochen, als wir daran gearbeitet haben, ja, ganz viele Sachen kann sie schon annehmen und es hilft ihr irgendwie auch. Und wenn sie anders über sich denkt, fühlt sie sich auch anders und sie merkt auch, ihr fällt es im Alltag leichter. Und dann hat sie zu mir gemeint, aber ein Punkt, den kann sie irgendwie nicht glauben. Und sie sieht zwar die Natur und sie glaubt auch, dass sie irgendwie, weil alles auch da ist, es scheint auch sie gut genug, aber sie kann einfach nicht glauben, dass sie im tiefsten Innern gut ist, weil sie hat ein schmutziges Herz. Und dann habe ich sie gefragt, warum haben Sie denn ein schmutziges Herz? Und dann meinte sie, sie weiß auch nicht, es ist einfach schmutzig. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich glaube das aber nicht. Und dann habe ich meinen Moment innegehalten und dann kam es in mir auf, wo ich ihr dann einfach gesagt habe, wissen Sie, Sie haben, glaube ich, recht, Sie haben wirklich ein schmutziges Herz. Und ich habe genauso ein schmutziges Herz und Sie haben da eigentlich recht. Und ich möchte hier nicht so viel mit Ihnen drüber sprechen, aber wollen Sie meine Meinung wissen? Und dann hat sie gesagt, ja, bitte, bitte. Und dann habe ich gesagt, es ist einfach schmutzig von Grund auf. Und dann hat sie gesagt, was soll ich denn machen? Was kann ich machen? Und dann habe ich ihr gesagt, ich glaube, es gibt nur einen Weg. Und der Weg ist Jesus. Und es ist schwierig zu verstehen, aber er ist gestorben. Bei mir haben alle so viel falsch gemacht, deshalb ist das Herz schmutzig. Und dadurch, dass jemand anderer das wie auf sich genommen hat, dadurch wird das Herz wieder sauber. Und sie können einfach mal mit Gott reden und Gott wird ihnen den Weg zeigen. Und dann hat sie am Ende von der Sitzung zu mir gemeint, das versteht sie jetzt nicht so ganz. Und dann war auch die Stunde vorbei und dann kam sie in der nächsten Woche wieder. Und ich habe sie gefragt, wie es ihr denn ergangen ist. Und dann meinte sie, ja, es funktioniert, das funktioniert. Dann habe ich sie gefragt, was funktioniert denn? Und sie meinte dann, ja, das mit dem Herz. Und dann hat sie mir berichtet, sie sei am Abend im Bett gelegen und hat, obwohl sie sehr intelligent, 25 Jahre, aber sie ist sehr kindlich und voller Vertrauen eigentlich und sehr suchend. Und hat sie gesagt, dann hat sie mit Gott geredet und hat gefragt, was er dazu meint und was sie mit dem schmutzigen Herz machen soll. Und dann hat sie gesagt, dann hat sie wie eine Stimme gehört, die gesagt hätte, du bist meine geliebte Tochter. Und sie hat dann gesagt, das kann nicht sein und ich bin nicht gut, ich bin einfach nicht gut. Und dann hat sie nochmal die Stimme gehört. Du bist meine geliebte Tochter. Und dann hat sie gesagt, was soll ich denn machen? Und was bedeutet das? Und dann hat sie nochmal die Stimme gehört, du bist meine geliebte Tochter. Und dann hat sie gesagt, ist auf einmal ihr Herz weiß geworden und frei. Und hat sie gesagt, jetzt ist es wirklich sauber. Und seitdem war dann wirklich die Angst weg. Und sie ist an dem Abend, obwohl sie so ängstlich ist und eigentlich auch Angst vorm Dunkeln hat, sie am Abend um 10 Uhr noch eine Runde im Wald spazieren gegangen. Und seitdem erzählt sie mir auch, hat sie mir immer wieder von Gott erzählt und jetzt, obwohl sie so Angst hat vor anderen Leuten, ist sie jetzt auch in eine Gemeinde gegangen und schaut sich verschiedene Gemeinden an und das ist wirklich für mich nochmal eine tiefere Ebene gewesen, wo mir gezeigt hat, wo eigentlich wirklich der Wert drin liegt, also wie viel tiefer es ist und dass es eigentlich nur über Jesus geht, wirklich einen Wert zu erkennen. Und es ist auf der einen Seite die Schöpfung, aber auf der anderen Seite nochmal tiefer, wenn wir nicht die Lüge umgehen, dass wir ohne ihn eigentlich wirklich nicht genug sind und nur er uns eigentlich genug macht. Genau. Und dann hatte ich letztens noch einen Patienten, wo ich eigentlich schon, hat eine höhere berufliche Stellung und der ist in Erschöpfungszustand gegangen. Er hat 3 Kinder und er ging es dann auch wieder besser, weil er sein Leben ein bisschen umstrukturiert hatte und ich dachte dann auch, jetzt schließen wir eigentlich die Therapie ab. Und dann meinte er 3 Wochen vor dem Abschlussgespräch, er braucht ganz dringend ein Krisengespräch und ihm ist was ganz Schlimmes in der Familie passiert. Und dann habe ich gemeint, ich habe jetzt gerade schwierig Zeit, aber ich schaue, was ich machen kann. Und dann hat er gemeint, nein, jetzt sind Sie gehen jetzt zu einer Paartherapie. Und dann, als er das Abschlussgespräch mit mir hatte, hat er mir erzählt, ja, seine Frau, die hätte länger schon parallel jetzt eine Beziehung noch und er kann das eigentlich nicht so tragen. Und in der Paartherapie sei ihnen auch gesagt worden, sie sollen sich da irgendwie ihren Bedürfnissen beiden entsprechend irgendwie neu orientieren. Und er hat gesagt, er kann das aber nicht, er hält das so nicht aus. Und dann habe ich den Roland, nämlich ein Gespräch gemacht, wo der Roland da mit dabei war. Und dann hat er, ich weiß auch nicht genau, wie es abgelaufen ist, aber er hat dann irgendwie die Geschichte vom verlorenen Sohn erzählt und ein paar biblische Grundsätze mitgeteilt. Und die Frau, die es dann wirklich gebrochen hat, so fest bereut. Und seitdem ist es wieder auch, also davor ist es wirklich extrem eskaliert gewesen und jetzt ist es wieder, das Vertrauen muss alles wieder wachsen, aber es ist wirklich herrlich, da auch zu sehen, wie Gott das anfängt, so ganz neu zu machen und wie durch Jesus und durch nicht schauen, nur auf eigene Bedürfnisse eigentlich wieder was mega Schönes, Neues entstehen kann, was nur er gemacht hat.
Ja. Danke. Ich muss mich fast noch bei der Nadja entschuldigen, dass ich nichts gesagt habe. Aber es war einfach so spontan und ich wollte einfach, dass du das erzählst. Danke dir. Es war wirklich auch ein ganz besonderer Augenblick mit diesem Ehepaar, weil sie eigentlich keinen Zugang haben zu glauben. Aber ich habe die tiefe Reue dieser Frau gesehen, aber auch die Verzweiflung des Mannes, der einfach damit nicht richtig umgehen kann. Aber was das Schöne war eigentlich, dass sie vor allem offen geblieben sind für die Liebe. Und mir blieb da einfach nichts anderes übrig, als die Geschichte vom verlorenen Sohn zu erzählen, aber in einem historischen Hintergrund, wie damals die Geschichte Jesus erzählt hat. Jesus hat da die Geschichte damals erzählt vom verlorenen Sohn, als einmal ein Bild von Gott, dem Vater, wie er mit uns umgeht, aber auch ein Beispiel für die damalige patriarchalische Welt. Es war damals so, dass wenn ein Sohn etwas solches gemacht hat, wie der Sohn der biblischen Geschichte zum Vater gesagt hat, gib mir das Geld, ich will gehen, ich will selber was aufbauen, dann war das eigentlich die allerhöchste Verachtung für einen Vater. Es hatte die Bedeutung, du wärst mir am liebsten, du wärst tot. Und dann hat eigentlich Folgendes stattgefunden. Dann war es so, dass der Vater keine Möglichkeit mehr hatte, seinen Sohn zur Vernunft zu bringen. Weil er hat jetzt gegen den Clan, gegen die Familie verstoßen und er hat auch gegen die Orts- und Dorfgemeinschaft verstoßen. Und wenn er dann gegangen ist, dann hat eigentlich die Ältesten vom Dorf die Macht übernommen. Ich habe lange erst mit diesem historischen Hintergrund verstanden und ich habe es den beiden erzählt, was für ein Wunder liegt in dieser Geschichte, wie sie Jesus erzählt. Der Vater ist permanent daran zu schauen, ob er den Sohn sieht, wenn er heimkommt, weil er wusste etwas. Wenn ich ihn nicht abfange, bevor er ins Dorf kommt, hat das Dorf die Berechtigung, entweder ihn für immer wegzujagen, das würde so geschehen, dass sie einen Tonkrug nehmen, der mit Wasser gefüllt war, und den vor dem Sohn zu Boden werfen. Das Zerbrechen dieses Tonkruges bedeutet, und das ist heute noch in dem irakischen Raum der Fall, das bedeutet, du hast hier kein Leben mehr. Du bekommst kein Brot, du bekommst kein Wasser, du bekommst keinen Zugang mehr. Jesus erzählt auch für die damaligen patriarchalen Ideen diese Geschichte. Und er zeigt, Gott ist ganz anders. Und ich erzähle den beiden, was wirklich da geschehen ist und was gerade im Herzen dieser Frau geschieht oder geschehen ist. Nämlich, der Sohn war noch weit weg, sagt die biblische Geschichte, als er etwas in seinem Herzen fühlte. Die Liebe des Vaters. Und nun kam er nach Hause und der Vater schaut von Weitem und er weiß etwas. Er muss vor den Dorfältesten den Sohn sehen. Und so rennt er ihm entgegen. Und bis heute ist es so, dass ein Familienoberhaupt, der Patriarch, nie rennen darf. Es ist unter seiner Würde. Aber der Vater der Geschichte, er rennt, weil er seinen Sohn liebt und weil er gesehen hat, die Liebe im Herzen des Sohnes haben ihn zurückgebracht. Und dann geschieht etwas Wunderbares. Und ich erzählte es den beiden. Dann kommt der Sohn und er will nur noch bekennen und er will nur noch seine Sünde bekennen. Und er möchte allerdemütigst den Vater bitten, mach mich zum Tagelöhner. Aber der Vater hört nicht zu. Warum? In dem Moment, als sein Sohn weit fern noch von zu Hause in seinem Herzen verspürt hat, dieses Leben, das bringt nichts. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich weggelaufen bin. Es tut mir leid, was ich gemacht habe. Ich will mich wieder aufmachen zu meinem Vater. In dem Moment war ihm vergeben. Und Gott, für Gott ist Vergebung etwas Absolutes. In der Geschichte, warum hört der Vater nicht? Ja, weil Gott gesagt hat, ich will an deine Missetaten nicht mehr denken. Ich will sie hinter mich zurückwerfen. ins Meer der Vergessenheit. Der Vater, der allmächtige Gott, hat es vergessen. Die Frau weinte und schluchzte und auch der Mann fing an zu weinen und sie nahmen sich in die Arme und sie haben verstanden, eigentlich, wo Vergebung beginnt. Vergebung beginnt dort, wo ich die Liebe des Vaters im Herzen spüre. Vergebung beginnt eigentlich dort, wo die Wahrheit mein Herz trifft. Viele gläubige Menschen leben in eigentlich einer gewissen Gottentfernung. Sie erleben es nicht, wenn ihnen etwas leid tut, wie Vergebung gerade geschieht. Warum? Weil wir, und das habe ich vorher erwähnt und das hast du im Eingang erwähnt, weil wir zu sehr von der Welt her leben. Wir haben dieses Denkprinzip dieser Welt zu sehr übernommen. Wir glauben, ich hatte diese Woche ein Gespräch, wir glauben zu sehr daran, an Konsequenzen. Und wir sind so erzogen worden, wir erleben als kleine Kinder das. So werden wir gestaltet. Du bekommst was Gutes, wenn du artig bist. Wenn du nicht artig bist, bekommst du nichts Gutes. Und wir erleben nachher später in der Schule, ich kann mich aus meiner Erinnerung auch in meiner Kindheit, wenn du einen Sechser heimgebracht hast, bekommst du 5 Franken. Also ich habe sie nicht oft bekommen, die 5 Franken. Aber wir haben gesehen, also du bringst eine Leistung, du bekommst was. Später in der Ausbildung war das Gleiche. Du kommst vorwärts, wenn du die besseren Noten hast. Und im Beruf wieder, du bekommst eine Lohnerhöhung, wenn du mehr Leistung hast. Und so entstehen Menschen, die eigentlich sich nur nach Leistung orientieren. Aber wie ist das bei Gott? Gott sieht dich als Töchter und Söhne. Und was hat dann Gott gemacht mit dem verlorenen Sohn? Was erzählt uns Jesus? Es geht nicht um das. Er sagt eigentlich, Gott geht es immer um die Wiederherstellung. Es geht ihm immer wieder um seinen eigenen Plan mit dir und mit mir zu verwirklichen. Und er möchte, dass wir Kinder Gottes sind, die aus dem Himmel heraus leben, wie es eigentlich der Apostel sagt. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und wir leben nicht vom Sichtbaren, sondern aus der unsichtbaren Gnade. Ihr werdet die Wahrheit erkennen, bekommt ganz einen neuen Sinn. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Bekommt den Sinn, dass eben, wenn Christus unser Herz erreicht, dass diese, ich sag's mit einem krassen Wort, diese Selbstverdammung keinen Platz mehr hat. Denn für Christen ist das so klar wie nur etwas. Der Heilige Geist berührt uns und will uns verändern, will uns in sein Bild umwandeln. Und so muss nicht unser größter Wunsch sein, möglichst alles richtig zu machen, damit wir angenommen oder angesehen sind, sondern möglichst loszulassen, unser Herz von all diesem Zeug zu befreien und loszulassen, dass wir geführt sind durch die Gnade. Vielleicht ist das das wichtigste Gebet, das wir beten könnten, nämlich, dass wir beten darum, dass Gott uns ihm ähnlich macht. in all dieser Demut drin, in all dieser Freiheit drin, wo wir wissen, dass wir ohne ihn nichts tun. Aber mit ihm doch alles. Und wie könnte unser Leben aussehen? Wie viel Schönheit könnte in unser Leben hineinkommen, wenn wir am Morgen, wenn wir aufstehen, einfach aus dieser Gnade leben. Und einfach wissen, er wird uns führen, er wird uns leiten. Aber vor allem auch, Gott ist ein gnädiger, barmherziger und großzügiger Gott. Und er wird nicht den Stab über uns brechen, sondern er wird immer wieder da sein, uns zu vergeben und unsere Schuld hinter sich zu werfen. Gott, schenk uns das heute Morgen, dass wir das mitnehmen, dass wir leben vom Himmel her. Amen.